Deutschlandfunk, Kultur heute.
Museen als CO2-Schleudern, die ihre Klimabilanz dringend verbessern müssen. Darüber wird schon seit Jahren diskutiert. Mit dem Krieg in der Ukraine, steigenden Energiepreisen und drohender Gasknappheit ist jetzt allerdings eine größere Dringlichkeit in die Debatte gekommen. Denn wenn man ein riesiges Ausstellungsgebäude hat und wegen der Kunstwerke einen bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeitsrahmen sicherstellen muss, dann ist das ein erheblicher Kostenfaktor. 20% höhere Energiekosten errechnete das Sprengel-Museum in Hannover schon im Frühjahr. Geld, das in der aktuellen Krise auch bei den städtischen und staatlichen Trägern von Museen fehlen könnte. Tipps für Privathaushalte wie Licht oder Heizung ausschalten sind auf Museen nicht so einfach übertragbar. Oder doch? Was tun? Stefan Simon ist Direktor des Rathgen-Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin und ich habe ihn gefragt, was Museen denn jetzt machen können und sollten, um Energie zu sparen.
Ich glaube, wir sind gut beraten, uns jetzt über die Sachen zu unterhalten, die ganz kurzfristig möglich sind. Und ich denke, da ist es schon möglich, für die Museen einen großen Prozentsatz ihres Energieverbrauchs einzusparen, wenn sie nur endlich nach vielen Jahrzehnten auch mal den Stand der Wissenschaft, die Erkenntnisse der Forschung in ihren Betrieb übernehmen würden. Das Ganze bezieht sich auf die Klimatisierung und hier haben Museen wirklich einen Nachholbedarf. Also seit circa 30 Jahren ist bekannt, dass man hier sehr große Einsparungen machen könnte, wenn man nur endlich mal ein bisschen evidenznäher argumentieren würde und nicht einfach nur ritualisierte Forderungen übernimmt von sehr, sehr engen Feuchte- und Temperaturkorridoren, die letztendlich für Kunst- und Kulturgut vielleicht gar nicht in allen Fällen notwendig sind.
Was heißt das denn ganz konkret? Muss man gar nicht immer die Temperatur und die Feuchtigkeit so einstellen, wie man bisher dachte oder wie viele bisher argumentiert haben?
Natürlich ist klar, ein stabiles Klima, eine stabile Temperatur, eine stabile Feuchte sind gut und verlängern die Erhaltungsperspektiven von Kunst und Kulturgut. Das ist vollkommen ohne Zweifel. Die Frage ist aber, wie eng müssen diese Korridore gefahren werden? Und kann man nicht vielleicht auch mit passiven Methoden anstelle mit aktiver Methoden etwas dafür ausrichten, also dass man praktisch ein Museum oder ein Depot braucht, was nicht auf eine Klimaanlage angewiesen ist oder was nicht auf eine hochtechnisierte Anlage angewiesen ist. Auch das ist natürlich auf lange Sicht deutlich nachhaltiger.
Wir sprechen über Temperaturen, da müssen Sie jetzt auch mal Zahlen nennen. Wie viel kann man runtergehen? Wie viel kann man mehr Feuchte zulassen? Wie ist das?
Naja, wissen Sie, wir haben in Deutschland Klimaanlagen seit den 60er Jahren. Vorher hatten wir gar keine Klimaanlagen in den Museen. Das ist mal das Erste. Also muss ich immer überlegen, Kulturgut, was älter ist als die 60er Jahre, hat sein gesamtes Leben vorher in einem unklimatisierten Bereich verbracht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das Zweite, ja, wir haben seit den 70er Jahren dieses 50 plus minus 5. Gary Thompson hat damals in seinem Buch The Museum Environment gesagt, das ist die Klasse 1 zwischen 50 plus minus 5% relative Feuchte. Das ist das gute Klima. Er wusste aber selber eigentlich, dass das noch ein bisschen früh kam, dass es gar nicht wirklich nachgewiesen wurde, dass es notwendig sei, ob man nicht auch mit 50 plus minus 10 zum Beispiel auch Kunst und Kulturgut, zumindest den größten Teil von Kunst und Kulturgut gut erhalten kann. Und das ist so. Inzwischen geht die Forschung davon aus, dass die meisten Objekte 50 plus minus 15% sogar gut überstehen können. Wenn man höhere Ansprüche hat, das gibt es natürlich immer wieder, es gibt auch empfindliche Objekte, dann muss man mit Vitrinen arbeiten, mit kleineren. Man muss aber nicht mehr die ganzen Räume und hohen Hallen und offenen Türen und Fenster auch klimatisieren. Und damit sind immense Einsparungen möglich. Wie gesagt, das geht mit verschiedenen Techniken. Und es gibt Beispiele in Dänemark, aber auch in Holland und jetzt in Polen, wo auch Depots gebaut werden, die vielleicht 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr verbrauchen. Und das liegt um den Faktor 10 bis 100 unter dem, was wir eigentlich im Moment planen in Deutschland, in unseren Museen und Depots.
Wir stehen vor einer Hitzewoche und es gab ja nicht so große Hitzeausschläge in früheren Jahren, auch das weiß man. Wenn jetzt ein Museum keine Klimaanlage hätte, dann würde es doch seine ganzen Kunstschätze zur Disposition stellen. Die würden ja wahrscheinlich Schaden nehmen, oder?
Also wir müssen immer trennen, die Temperatur und die relative Feuchte. Der große Kostenaufwand ist mit der Feuchte verknüpft. Die Temperatur ist in den Museen, also die Mindesttemperatur im Winter, ist ein reiner Komfortparameter. Da geht es um Fragen des Arbeitsschutzes, um die Behaglichkeit der Besucher. Da geht es nicht um Kunst- und Kulturgut. Also die Mindesttemperatur von 19 Grad, das ist sicherlich kein konservatorischer Anspruch. Aber Sie haben recht, wenn die Temperaturen, die Außentemperaturen steigen werden auf deutlich über 30, 35 oder noch höher Grad, dann werden natürlich die Klimaanlagen das nicht mehr schaffen, diese Temperaturen runterzufahren in den Museen. Es werden natürlich zusätzlich auch noch feuchte Problematiken dazukommen, denn wärmere Luft kann mehr Wasser speichern, kommt von außen nach innen. Also man muss auch mehr Entfeuchtung machen. Das wird viele Klimaanlagen an den Rand oder über den Rand ihrer Fähigkeiten hinaus belasten.
Das heißt, da brauchen die Museen durchaus weiter Klimaanlagen, aber man könnte im Winter sparen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe.
Man kann auch im Sommer sparen, indem man höhere Temperaturen zulässt, zum Beispiel von 25 Grad. Im Winter ein bisschen kälter, im Sommer ein bisschen wärmer. Wir haben ja vorhin über das Kurzfristige gesprochen, was man in diesem Sommer machen kann, damit man sich entsprechend den Notfallplan Gas auch vorbereitet auf den Winter und jede Kilowattstunde zählt. Da würde ich sagen, auf jeden Fall das Verbreitern der Klimakorridore zu testen. Natürlich eng begleitet von Restauratoren, von Wissenschaftlern, Konservierungswissenschaftlern, die auch schauen, ob das wirklich so akzeptabel und kompatibel mit dem Kunst- und Kulturgut auch zu machen ist. Das wird uns 20, 30, vielleicht 40% sparen. Und je früher das passiert, das ist eben auch unser Plädoyer, dass man jetzt auch den Sommer nutzt, dass man jetzt auch die Vorgaben vom Wirtschafts- und Klimaministerium nutzt, zu sagen, wo können wir jetzt einsparen, dass in Teststudien mal schaut, was passiert denn, wenn man übers Wochenende in einem Depot die Klimaanlagen abschaltet. Gibt es Sprungeffekte beim Wiederanfahren? Diese Zeit, diese nächsten Monate, die nächsten 3-4 Monate sollten die Museen in Deutschland nutzen, um dann auch im Herbst und im Winter, falls es eine höhere Alarmstufe geben wird, eine Entscheidung treffen zu können, die wirklich sich auch stützt auf Informationen und Kenntnisse und die nicht einfach nur dem Rasenmäherprinzip dann folgen wird. Mittelfristig dürfen wir einfach nicht mehr so bauen, wie wir das bisher tun und übrigens auch gerade jetzt noch so tun, indem wir einfach ein klimafeindliches Museum, ein klimafeindliches Depot nach dem anderen aufstellen in Deutschland. Wir müssen so bauen, dass die Gebäude als erste Kontrolle der Feuchte und der Temperatur zu sehen sind und eben weg von dieser obsessiven Klimatisierung, ein Phänomen, was wir seit 50 Jahren haben, aber was wir uns nachhaltig aber nicht mehr leisten können, auch nicht im reichen Europa.
Ich habe schon gesagt, durch den Krieg in der Ukraine ist in das ganze Thema eine größere Dringlichkeit reingekommen. Sie haben schon gesagt, die Museen müssen jetzt endlich begreifen, dass sie was tun müssen. Müsste denn die Politik den Museen jetzt mehr Druck machen?
Auf jeden Fall. Es ist fast 3 Jahre her. Wir haben damals einen offenen Brief geschrieben an das Kulturstaatsministerium mit 25 Museumsdirektoren, eine Klimataskforce gefordert, eine Gruppe von Experten, die ausschließlich den Herausforderungen des Klimawandels für Archive, für Bibliotheken und für Museen gewidmet ist. Es ist eigentlich viel zu wenig passiert. Da müsste viel, viel mehr passieren. Einfach die Erkenntnisse, die die Wissenschaft hat, die sie seit 20, 30 Jahren hat, auch in den Alltag zu übersetzen und wegzugehen von dem sogenannten modernen Depot- und Museumsbau mit ganz engen Feuchtekorridoren, mit hohen Luftwechselraten, mit viel Glas, mit viel Stahl, mit viel Transparenz. Das ist einfach aus der Zeit gefallen. Es ist anachronistisch und es ist wirklich auch unverantwortlich, solche Bauprojekte und solche Museen zu bauen.
Man könnte natürlich auch noch anders sparen. Man könnte das Licht ausschalten, Bewegungsmelder einsetzen, die Stärke des Lichts verringern. Man könnte auch bei vielen Museen eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen. Wie sieht Ihr Museum der Zukunft aus?
Ja, also das würde ich vielleicht erstmal trennen. Natürlich, Photovoltaik ist absolut wichtig, aber Kompensation von Energieverbräuchen ist immer nur die zweitbeste Lösung. Die beste ist, Energieverbräuche nicht erst aufkommen zu lassen. In vielen Museen ist das Licht tatsächlich ein großer Energieverbraucher. Durch die Umstellung auf LED hat sich aber natürlich schon sehr viel eingespart. Die Intensitäten runterzusetzen, jetzt sprechen Sie mit einem älteren Mann, der ist jetzt dann nicht so glücklich, wenn es zu dunkel wird, weil dann brauche ich auch nicht mehr ins Museum gehen, dann sehe ich nämlich nichts mehr. Also unter 100 Lux wird es für ältere Leute doch schon schwer, auch Objekte zu erkennen. Aber Sie haben recht. Natürlich sind das alles Optionen und Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber der große Elefant im Raum ist die Klimatisierung, die in vielen Häusern viel zu aufwendig läuft, viel zu teuer läuft und leider, je moderner und je neuer sie ist, meistens auch noch mehr Energie verbraucht. Das ist eben irgendwie die Tragik, auf die wir seit 15 Jahren hinweisen und wirklich fragen, warum wir so wenig damit gehört werden. Die Folgen des Klimawandels sehen wir ja wirklich allenthalben, ja, durch die Dürren, durch die Waldbrände, durch die Flutereignisse auch im letzten Jahr in Deutschland. Da ist der Krieg und die Energiekrise mit dem Gas aus Russland nur ein weiterer Aspekt, der vielleicht in dieselbe Richtung uns treiben sollte, viel, viel schneller und viel effizienter zu handeln. Denn die Zeit, die wir haben, da noch was zu machen, die läuft eben davon. Und ein Museum, was sich seine Energierechnungen nicht mehr bezahlen kann, ist auch nicht nachhaltig zu halten. Also das ist schon eine Bestandteil einer Richtlinie vom Institute for Conservation, International Institute for Conservation 2014 gewesen. Liebe Museen, passt auf, wenn ihr zu viel Technik habt, ihr könnt eure eigene Nachhaltigkeit damit mittelfristig untergraben und müsst dann schließen, weil ihr eben die Rechnungen nicht mehr bezahlen könnt.
Stefan Simon war das, Direktor des Röntgen-Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin, über die Frage, wie können und sollten Museen jetzt Energie sparen.